Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
In dieser Folge sprechen wir über den Roman Das glückliche Schicksal von Matthias Navrat. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Ja, Matthias Navrat, da klingelt was, der war bei dir im Literaturhaus, ne?
Stimmt, der war Ende April im Literaturhaus zusammen mit der von uns auch schon mal besprochenen Irina Fingerova.
Stimmt,
also eine Doppellesung.
Genau. Hat das eigentlich Doppellesung, wie lange ging die? Habt ihr es 90 Minuten, habt ihr nicht geschafft, oder?
Wie bitte? 90 Minuten?
Habt ihr nicht geschafft.
Doch, doch, haben wir schon geschafft. Also wir hatten ja auch einen sehr prominenten Moderator, nämlich den von dir sehr geschätzten Dimitri Kapitelmann.
Stimmt, der war, ja.
Der hat moderiert, ja, und hat versucht, die beiden Bücher miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist so mittelgeglückt. Aber es war trotzdem ein schöner Abend.
Ja, zwei.
Es ist auch nicht so einfach.
Es sind zwei starke Titel.
Die hohe Kunst.
Vor allem Fingerrover. Sie kennen das schon, weil wir in der letzten Folge behandelt hatten, den Roman. Jetzt reden wir über den anderen eben, über Matthias Navrat, Das glückliche Schicksal.
Auch bei Rowohlt erschienen.
Stimmt, schon wieder Rowohlt.
Matthias Navrat ist in Polen geboren, in Schlesien, in Opole, und lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland, also ist als Kind nach Deutschland gekommen und schreibt auch auf Deutsch. Und das ist, glaube ich, schon sein fünfter Roman.
Auf jeden Fall ein hier schon längst angekommener, ein Betrieb angekommener.
Ein sehr guter Autor, ja. Auch vielfach schon ausgezeichnet. Er hat also alles Mögliche gekriegt, Albert Chamisso-Preis und dann aber vor allem den sogenannten Eupel. Also wir nennen ihn Eupel. Das ist der Literaturpreis der Europäischen Union. genau. Und ja, und in diesem Jahr hat er für sein Gesamtwerk den Berliner Literaturpreis bekommen. Und der gute Mann ist erst Jahrgang 1979, also da kommt bestimmt noch ein bisschen was.
Stimmt, so jung ist er aber gar nicht mehr. Ne? Aber für einen Autor ist er noch relativ jung.
Ist er dein Jahrgang? Nee, du bist ja noch jünger, ne?
Nee, ich bin ja älter leider.
Ach so, schade.
Ja.
Trotzdem
ich bin
noch
immer
jung.
Bei allen Leuten, die 1979 geboren, bin ich immer so ein bisschen neidisch als 78er, weil es gibt diesen einen tollen Song 1979 von den Smashing Pumpkins, den kennst du garantiert.
Ja, ja, ja.
Das ist nur wegen dieses Songs wäre ich gerne 1979 geboren, bin ich aber nicht. So, wir machen es, glaube ich, mal so. Ich lese.
Ich bin im Jahr geboren, als auch Lidl gegründet wurde. Was soll ich sagen? Naja.
So. Lidl wurde 1986 gegründet.
Haha.
Ich lese erstmal den Roman Anfang und dann erzählen wir, um was es in diesem Roman geht. Als sie durch die Passkontrolle trat, entdeckte sie ihn sofort, obwohl er inmitten einer Gruppe von Wartenden hinter einer Absperrung stand. Obwohl er eine Sonnenbrille trug und trotz des grellen Lichts, das die Ankunftshalle bis in die hintersten Ecken ausleuchtete. Mit seinem weißen Haar und der Brille sah er aus wie ein Filmstar. Außerdem trug er ein Schild, aber darauf stand nicht Wanders Name, sondern sein eigener, Mrugalski. Sind Sie es? Fragte er, als er sich vor ihn stellte. Lassen Sie uns so schnell wie möglich diesen Ort verlassen. Er drehte sich um und ging los. Wanda fühlte sich seltsam erschüttert von den Dingen, die sie plötzlich um sich wahrnahm. Die Bars mit den Backwaren in den Auslagen, das Glas der geräuschlos auseinandergleitenden Tür, die blauen und roten Taxis. Selbst der Himmel über den Gebäuden des Flughafens schien ein ganz anderer zu sein als in Krakau. Die Luft war anders, eine Art von Parfum. Die Abgase schienen andere Abgase zu sein. Brugalski trug eine dunkelblaue Daunenjacke, eine Anzughose und weiße Turnschuhe mit Klettverschluss. Er machte sonderbar kleine Schritte. Die Hosenbeine reichten bis zu den Schuhspitzen, sodass Wanda die Klettstreifen erst sah, als er auf dem Parkplatz in die Knie ging, um ihr Gepäck in den Kofferraum zu heben, wobei es so wirkte, als habe er sich irgendwo, vielleicht bei olympischen Gewichthebern im Fernsehen, eine bestimmte Technik abgeschaut. Die Sehnen an der Hand und die Muskeln am Unterarm, der aus dem Ärmelbund rutschte, sahen aus, als habe er in seiner Jugend vor vielen Jahren körperlich gearbeitet. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich für meine albernen Spielereien interessieren, sagte er, als sie vom Parkplatz fuhren. Im Inneren des Fiats dampfte es, als er sprach. Er hatte sich zum Fahren Handschuhe und eine Mütze mit Ohrenklappen angezogen. Er kurbelte das Fenster herunter, kalte Luft drang ins Auto.
Klingt jetzt nicht gerade, als würde man sich in Venedig befinden,
genau,
oder?
Sind wir, und zwar im Jahr 1983. Der Fiat könnte darauf hinweisen, aber Fiat fuhr man auch in Westdeutschland damals.
Ich habe auch einen Fiat.
Sie ist aus, hast du? Ja. Sie ist aus Krakau angereist, also wir befinden noch uns in der Zeit des sogenannten Eisernen Vorhangs, und er, dieser Rogalski, fragt sich schon, was will die denn hier? Er redet von seinen albernen Spielereien. Man muss dazu sagen, er ist ein durchaus angesehener Philosoph. Das sagt Wanda eben dann gleich auch. Sie interessiert sich wirklich für seine Forschung. Sie ist aber ein bisschen aus anderen Gründen da.
Ja, ich muss mal sagen, ich finde den Roman sehr, sehr gut. Ich habe aber wirklich gebraucht, bis ich da reinkam. Also so einige Seiten. Weil der spiegelt erstmal was vor, was er eigentlich nicht ist. Das ist ein totales Katz-und-Maus-Spiel, was hier abgeht. Und er springt halt auch in den Zeitebenen. Also wir werden nie aktueller als 1983, was ja für Polen ein sehr, sehr wichtiges Jahr war, mit Solidarność und Jaruzelski ruft das Kriegsrecht aus und so weiter. Wir haben also wirklich die finsterste Zeit in Polen. Insofern ist es überhaupt schon mal ein Wunder, dass hier eine junge polnische Wissenschaftlerin ausreisen darf und nach Italien fährt. Das ist schon mal ziemlich verrückt. Und ja, wie du schon angedeutet hast, das sollen wir aber nicht komplett verraten. Ne? Nee. Gibt's halt schon, oder sie vermutet, Wanda vermutet eine Beziehung zu ihrer Familie, genau, von Rogalski, ne? Und hat aber eben.
Soweit können wir das verraten. Du hast vollkommen recht mit dem, was du so gesagt hast. Jetzt, wo ich es mal vorgelegt, also dass du gesagt hast, man kommt da relativ schwer rein. Aber was
ja, ist, der ist sehr komplex.
Ist ein bisschen übertrieben, aber wie schwer ist es auch irgendwie nicht. Aber jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, kam ja der Anfang. Auch schon, weil ich habe das Buch ja nun durchgelesen, zu Ende gelesen. Es kommt mir, ich kenne halt Rogalski, ich kenne sie, und ich weiß, dass in dieser Anfangsszene schon sehr, sehr viel drinsteckt, was genau die spätere Beziehung, das Verhältnis zueinander auch wirklich bestimmt. Und es ist ein Roman, du hast es gesagt, der auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Es geht um die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs ganz stark. Es geht um die Erfahrung, in einem Land aufzuwachsen, das bedroht ist von beiden Seiten, von Faschisten und eben auch von Russland, aber dann später eben an russischer Seite gegen die Nazis kämpft. Es geht um die Arbeitslager der Russen. Es geht um Kommunismus und auch Antikommunismus. Es geht darum, auf Linie gebracht zu werden, sehr politisch, wie das damals war. Du hast vielleicht noch einen leicht anderen Take dazu, weil du ja in der damaligen DDR geboren bist. Aber es ist ein sehr, sehr geschichtsgesättigter Roman. Da muss ich zu auch sagen, dass ich am Anfang irgendwie dachte, hey, warum spielt denn das jetzt 1983? Warum ist dieses olle Thema und so? Und warum greift sich Nawrat das jetzt? Klar, er ist deutscher Autor, aber gebürtig aus Polen. Irgendwas hat ihn daran fasziniert. Aber dieses Fasziniertsein oder das Angezogensein von dieser geschichtlichen Durchdringung, das habe ich auch dann irgendwann gemerkt, dass das auf mich auch übergesprungen ist.
Also das ist ja von Anfang an, ist dieses Buch irgendwie düster und auch so ein bisschen eine beklemmende Atmosphäre, also selbst in dieser 1983 in Venedig, also es ist kein Venedig, was wir so im Blick haben, jetzt gerade Biennale und sowas alles, sondern es ist auch schon so beklemmend, also sie sitzen in diesem kleinen Fiat und dann wird diese ja, fremde Person, also Wanda wird dann halt mit in die Wohnung genommen von Rogalski und seiner Frau, wo sie dann in der Küche schlafen muss, weil es gar keinen Platz gibt. Aber das hat natürlich auch das was damit zu tun, dass sie sich wahrscheinlich mit ihren Swati keinerlei Hotelzimmer leisten konnte in den 80er Jahren. Und ja, und das ist alles sehr eng und irgendwie seltsam, weil es ist ja ein beruflicher Kontakt und dann aber doch auch wieder nicht. Und das in das, und im nächsten Kapitel sind wir sofort 40 Jahre vorher oder 41 Jahre vorher in einem Arbeitslager. Und da ist Rogalski halt eingekerkert und wird dort bis zur Erschöpfung gequält und ausgebeutet.
Fast eher, mehr als das ausgebeutet. Ist, die werden ja, das sind ja so viele gestorben und man...
Ja,
und
ist, er ist kurz vorm Tod, ja.
Genau, und dann am Ende ist er dann, stirbt er nicht, weil dann die Russen plötzlich feststellen, ach, die Polen sind ja unsere Freunde und die können wir jetzt mal...
machen wir mal eine kleine Amnestie hier.
Genau, Amnestie, und die sollen dann für uns dann aber auch gen Westen ziehen. Mhm. Und wir merken schon, dass Wanda, deren Lebensrealität, Alltag, von dem bekommen wir auch ein paar Sachen mit, wie hat sie ihren in Krakau eben, wie hat sie ihren Lebensgefährten kennengelernt.
Der und da, offensichtlich Solidarność ist.
Und,
ne?
Da, und
also
die ganze
auch Opposition.
Zeit darüber nachdenkt, wie kann man das Land verlassen, wo sollen wir hingehen.
Sie will nicht weg.
Sie will nicht weg, sie hat ihre Forschung, ihre Studenten, ihr Partner, Marian heißt er, glaube ich, ist auch an der Universität, aber da bekommt man ein Gefühl über die Stimmung in Polen um diese Zeit. Du hast schon erwähnt, das war eben eine ganz spannende und wirklich wichtige Zeit, auch irgendwie doch des Umbruchs. Der große Umbruch kommt erst 6 Jahre später, das wissen die damals aber nicht. Und man bekommt ein Gefühl dafür, ja, welchen Gefahren sich Leute damals ausgesetzt haben, die eben etwas anders haben wollten in diesem Land. Es ist eine stete Auseinandersetzung mit dem Sozialismus. Dieses Buch ist eine Auseinandersetzung mit dem Sozialismus, der in Russland und in Polen unterschiedliche Gesichter hatte. Wird auch erwähnt, eben 1956 und 1968 Prag und
ja, genau,
Budapest.
Ungarn und Prager Frühling natürlich, ne? Das sind ja alles so einschneidende Ereignisse in der osteuropäischen Geschichte. Und ich finde, dass davon noch viel zu wenige Menschen wissen oder sich wirklich dafür interessieren. Dabei ist das auch so die Basis von Europa, auch wenn es gerade weil es Osteuropa ist. Ne?
Was hat denn Matthias Navrat bei dir auch bei der Veranstaltung? Wie hat er sich denn, was war denn sein Beweggrund? Wurde das erörtert? Hat er gesagt, warum er das Buch so schreiben wollte?
Also er ist halt einfach auch ein sehr geschichtsbewusster Autor und ich glaube, er wollte halt einfach auch darstellen und auch diese Verflechtung und diese Verstrickung von Individuen in die Geschichte beschreiben. Also was ich noch so interessant fand, er hat erzählt, also dieses Buch ist jetzt halt irgendwie 260 Seiten lang und das waren aber mal 1000 Seiten.
Was?
Das waren 1000 Seiten und also 1000 Seiten runterzukürzen auf dichtes Konstrukt, das ist schon auch eine Leistung, ne? Also erstmal muss man sich vorstellen, man denkt ja immer, wenn man selber was geschrieben hat, das ist jetzt eigentlich super perfekt und jeder Satz muss da drinnen bleiben, ne? Und sich dann dazu als Autor davon zu verabschieden, das ist schon mal hart. Aber das Lektorat hat er bestimmt auch ganz schön
gebuckelt. Es ist mehr als nur Kill Your Darlings. Mhm. Aber das ist ja eh die Frage. Dann wurde ja quasi beschlossen, wir machen hier ein dichtes, schlankes, und einen dichten, schlanken Text, der aber so mit so einer Fülle von Ereignissen hantiert.
Aber das fordert dann eben auch die Lesenden total, weil man muss schon bei der Stange bleiben, man muss ein bisschen was von Geschichte verstehen oder zumindest so miteinander in Zusammenhang setzen. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ganz lange so ein bisschen lost und dachte, ja wo geht's denn jetzt hin?
Wenn du aber also sagst, ich glaube nicht, dass du so lang, also du bist ja auch eine erfahrene, professionelle Leserin, also ich weiß, was du meinst, und ich habe ja dieselbe Leseerfahrung, aber wenn du sagst, so lange, dann klingt das so, als hättest du 100 Seiten dafür gebraucht.
Nein,
genau.
aber
ich weiß, was du meinst.
Aber ich meine, wir haben Venedig 1983, dann haben wir dieses Arbeitslager, dann denkt man so, okay wie hängt das miteinander zusammen? Dann haben wir gehört, der Vater von, den Vater müssen wir schon nochmal erwähnen,
Tadeusz
von Wanda, der ist mittlerweile arbeitsunfähig, Weg. Der ist offenbar als junger Mann misshandelt worden im Gefängnis und rutscht jetzt in so eine Art Demenz. Vielleicht auch deswegen. Und dann fragt man sich halt schon, wie hängt das alles zusammen? Ne? Und dann haben wir ja auch noch mal eine Szene, wo unser Mogalski auf einmal in Los Angeles ist, in den 60er Jahren. Mhm. Das ist hier schon eine sehr, sehr schillernde Gestalt und einfach auch so, ja, so ein irgendwie, das klingt jetzt vielleicht doof, aber so ein Weltroman irgendwie, der uns wirklich hier rumführt und halt so die Geschichte, und? So die Stränge zusammen.
Und das macht ihn dann insgesamt, würde ich jetzt sagen, so gelungen, dass wir eben hier nicht, lass es am Ende ein 600-Seiter sein von 1000, aber nein, da wurde die Entscheidung getroffen, nein, wir machen das wirklich als in einem schmalen Textkorpus und da ist trotzdem alles drin. Es wird schwer gewesen sein, da viele Sachen wegzukürzen. Es wird wahrscheinlich noch starke Szenen gegeben haben, auf die einfach verzichtet wurde. Hier wird eben auf verhältnismäßig wenig Platz, wird einfach wahnsinnig viel erzählt und am Ende, irgendwann, relativ schnell sag ich ja, hat man den Beat dann doch drauf, man weiß dann doch, wo man ist. Letztendlich diese Rückblenden sind immer dann, wenn Wanda ihn mit was konfrontiert, aus seiner Vergangenheit und wenn sie von ihm wissen will, wie bist du der geworden, der du bist, dieser Forscher, dieser Philosoph, und er quasi dann erstmal denkt, was will die junge Frau eigentlich von mir, und dann erklären diese Rückblicke, die erklären, was er eigentlich alles erlebt hat, eben zum Beispiel Arbeitslager und später dann das Zurückkommen nach Krakau, das ist 45, Hitler-Deutschland ist besiegt und er trifft dann seine Lebenspartnerin, vor dem Krieg trifft er dann dort wieder. Er hat ganz langer Zeit nicht gesehen.
Stimmt, er kennt sie überhaupt. Das ist auch so eine ganz seltsame Geschichte. Ne? Er fragt sie dann, wohnt die sowieso hier?
Und sie ist das.
Ja. Sie ist es selber. Oh, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ja. Na, auf jeden Fall wird er auch als eine sehr schillernde und ambivalente Figur geschildert, der irgendwie im Laden mit den italienischen Verkäuferinnen scherzt und irgendwie sehr charmant ist und dann aber wiederum in der Wohnung total wortkarg und in sich gekehrt und auch sich so ja von der Frau irgendwie so komisch bedienen lässt und so. Also das ist eine ganz seltsame Figur, die würde man sich gerne so im Film vorstellen, wer diesen Mogalski wohl spielen
Russell
könnte.
Russell Crowe.
Der dicke Russell Crowe, den habe ich jetzt gerade auf dem Plakat von
Nürnberg gesehen.
Ja, genau.
Deswegen ist er so präsent. Aber
ich stelle ihn mir so voll abgemagert und so einen hageren.
Russell Crowe kann auch nah magen, aber ich stimme das recht. Aber es stehen keine Bilder der beiden Söhne, die in den USA leben, keine Bilder von denen in der Wohnung. Also es gibt irgendwie die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Die wollen die auch hinter sich lassen. Ja. Es gibt keine Nostalgie beim Rogalskis. Und ist eine eindrucksvolle, einprägsame Figur. Hast du noch eine Stelle, die du vielleicht... Nee,
komischerweise habe ich offenbar vergessen, mir eine Stelle auszusuchen, beziehungsweise finde es auch ganz schwierig, weil das halt immer so ganz unterschiedliche Szenen sind.
Lustig. Ich weiß was, ich möchte meine, glaube ich, auch nicht vorlesen. Ich habe nämlich die Szene mir ausgesucht, wo er zurückkommt und dann auf Krüsia-Stein trifft.
Achso, was wir jetzt alles schon erzählt haben.
Genau.
Und wir sollen ja auch nicht mehr spoilern, wurde uns gesagt.
Ja, hier ist Spoilern ist irgendwie, wir haben relativ viel ausgelassen. Da haben wir nicht viel gespoilert. Ich finde, dass, wir müssen auch gerade nichts mehr. Ich habe die Eingangsstelle, die ich las, war ja schon relativ lang, würde ich sagen. Ich finde die Prosa von
Navrat. Außerdem können wir die polnischen Namen so schlecht aussprechen.
Ja, ich finde die Prosa von Navrat, den ich ja auch von anderen Büchern schon kenne, diese Prosa.
Ja, die ist so irgendwie so entkernt und trotzdem, also gerade diesen Sätze, die du vorgelesen hast am Anfang, ja schon auch sehr lange, komplexe Sätze mit vielen Einschüben. So genau beobachtet und aber trotzdem so, ja, wie so freigelegt. Da ist halt nichts zu
genau.
viel.
Alles an entschlackt.
Sprache. Genau.
Entschlackt und nur so kann man dann eben auch so ein schlankes Werk.
Ich lese eine ganz, ganz, ganz kleine
sehr gerne.
Stelle vor. Morgen, denkt Marian, gehe ich zum Reisebüro. Ich werde es ihr nicht sagen. Morgen, ganz früh, gehe ich los und buche den nächstmöglichen Bus. Diesmal wirklich. Und dann wird sie nachkommen. Tja, kommt sie nach? Wir wissen es nicht. Wir sagen es auch nicht.
Ja, das, wie ich vorhin sagte, das ist dann nochmal eine ganz andere Lebenswelt, nämlich die von den jungen Leuten in Polen, die Nase voll haben und nicht irgendwie auch nicht wissen, ob Solidarność was bringt. Wie gesagt, die wissen nicht, dass 6 Jahre später die Mauer fällt.
Ja, und sich das vorzustellen, also in einem Land zu sein, das du nicht verlassen kannst, also oder nur unter dem Zurücklassen alle deiner Freunde, alle deiner Verbindungen, das hatten wir ja auch hier mit unserem Victor Schiffé, mit der Ausreise aus der DDR. Also da muss man sich schon nochmal reinversetzen, was das für Zeiten waren, ne? Und wie froh wir da jetzt eigentlich sein können über diese Freiheit. Genau. Ich kann halt einfach einen Zug nach Marseille buchen, was ich auch getan habe und dahin fahren werde.
Ach, du erlebst wieder Sachen. Matthias Navrat hat hier definitiv kein Geschichtsbuch geschrieben. Es ist ein erzählerisches Werk mit gut ausgeleuchteten Charakteren. Du hast eben gesagt, hier ist es düster, stimmt. Und es ist, erklärt sich auch nicht alles sofort, das aber später dann eben schon. Das macht auch den Reiz dieser Lektüre aus, setzt sich immer mehr alles zusammen. Man ahnt dann irgendwann, worauf es hinausläuft. Man ahnt, warum Wanda da ist und was sie von ihm möchte. Und
es steht ja auch schon auf dem Klappentext, dass dieses Forschungsinterview, was sie meint, zu führen.
Liest du eigentlich, liest du Klappentexte?
Ja.
Ich eigentlich auch, aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, sie erst nach der Lektüre zu lesen.
Ach so, ja, nö.
Da muss erst, mach das mal, es könnte.
Ja, aber
könnte,
ich mache ja keine Kritiken, also ich will ja wissen, worum es geht.
Ja, das musst du natürlich auch, wenn du dein Programm machst. Das ist was anderes. Natürlich, sagen wir mal, wenn ich irgendwie die Programme durchgehe und mir Bücher anfordere, klar kommt man da manchmal nicht umhin, aber man hat es auch schon teilweise wieder vergessen. Dann kommt das Buch irgendwann ein paar Monate später und dann lese ich es manchmal halt vorher nicht. Aber es ist, genau. Was nehme ich mit von der Lektüre?
Was würdest du ihn fragen?
Was würde ich ihn eigentlich fragen?
Also ich sag gleich mal, was ich ihn fragen will, weil das wurde nämlich leider auch nicht gefragt auf der Veranstaltung. Was soll der Titel? Entschuldigung, das glückliche Schicksal? Ich kapiere es wirklich überhaupt nicht.
Stimmt,
jetzt, auf wen bezieht sich das denn? Wer ist denn hier glücklich in diesem Buch? Oder ist es ironisch gemeint?
Ja, genau. Die Frage ist vielleicht die Frage, die sich Rogalski immer gestellt hat, der halt in die Emigration ging oder der in London war, dann später in Amerika und dann, das erläutert er irgendwann mal auf ihre Fragen hin, dass er halt vielleicht doch im Mitteleuropa zu Hause ist und auch dort, wo es ein bisschen katholischer ist, das sagt er. Ja, ich würde Matthias Navrat fragen, wie oft das Polnische in ihm, das Erbe nach oben schwemmt und dann irgendwie raus will, weil das hier ist eine klare...
Wie meinst du das, beim Schreiben? Oder?
Ja, nee, einfach oder so, weil er hat hier einen Roman, also lebt ja seit Ewigkeiten in Deutschland, seit seiner Kindheit und hat hier aber einen klaren Roman eben über den
als
Ort
seiner... Als Zehnjähriger ist er emigriert.
Den Ort seiner Geburt geschrieben und wie so, das kann man ihn ja wissen... Banales formuliert, aber er könnte ja dann darauf antworten, ja, nee, das war's jetzt bin ich fertig mit Polen. Oder er antwortet mir, nee, ich will auch mal einen Roman über das Polen der Gegenwart schreiben oder so. Ist ja interessant.
Ja, was nimmst du mit?
Das 20. Jahrhundert, was für ein krasses Jahrhundert voller Brüche.
Wow, das hat er jetzt abgelesen. Also ich nehme sowas mit wie, man muss für seine Handlung Verantwortung übernehmen und wie bleibt man anständig in unanständigen Zeiten? Das ist auch was mich gerade sehr umtreibt, weil das Buch ist ja auch irgendwie über unsere Gegenwart geschrieben.
Ja, genau. Also wie bei vielen Sachen, man kann auch hier Gegenwartsbezüge herstellen. Da hast du vollkommen recht. Ja, auch eine große Frage, genau. Auch schön formuliert, ja. Das kann man da definitiv mitnehmen. Ich bin bei starken 7 oder schwachen 8?
Ja, ich wollte 7 Punkte geben, tatsächlich.
Dann sage ich mal 8.
Damit, na gut.
Treffen wir uns bei 7,5. Ja. Okay. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, das war die neue Ausgabe von Jetzt lass mich doch mal auslesen.
Bleiben auch hier wieder ein schönes Cover. Jetzt rede ich ihm in seine Abmoderation rein, aber es ist irgendwie auch ganz toll. Da ist so ein brutalistisches Gebäude drauf und eine Frau, also es ist ein Foto. Ich finde es sehr gut.
Finde ich auch. Hast du recht?
Ich möchte auch immer über wie die Bücher aussehen.
Gut, das nochmal zu erwähnen, genau. Also, genau, gucken Sie sich das Cover gut an. Dieses Buch ist auch eine klare Leseempfehlung. Wir verabschieden uns, wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.